Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das letzte Monopol der Post. Der Nationalrat diskutiert über die Postliberalisierung. Der nächste Prämienanstieg. Die Krankenkassenprämien werden offenbar um 8% teurer. Der neueste Freispruch. Viktor Wechselberg und zwei mitangeklagte Investoren müssen die Rekordbuße von 120 Millionen Franken nicht bezahlen. Der neueste Streik in Frankreich. Konsequenzen gibt es für Reisende auch aus der Schweiz. Wie sieht es mit politischen Konsequenzen aus? Und der Tag danach im Bundesrat. Wir fragen, wer bekommt welches Departement? Und wir lassen im Tagesgespräch den Neuen zu Wort kommen, Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zum Nachrichtenüberblick mit Patrick Seiler.
Der Nationalrat berät zurzeit, ob der Postmarkt vollständig geöffnet werden soll. Damit würden private Postanbieter neu auch Briefe unter 50 Gramm transportieren dürfen. Der Ständerat hatte der totalen Öffnung in der Wintersession nur ganz knapp zugestimmt. Im Nationalrat sprachen sich heute Morgen die SP, CVP und Grüne vehement gegen das Fallen des letzten Postmonopols aus. SVP und FDP waren dafür. Eine Abstimmung über die umstrittene Frage hat im Nationalrat bisher aber noch nicht stattgefunden. In der Schweiz steigen die Krankenkassenprämien für das nächste Jahr um durchschnittlich 8%. Dies sagt der Internetvergleichsdienst Comparis voraus. Für junge Erwachsene berechnete Comparis eine Prämienerhöhung von 12%, für Kinder von 7%. Die Aufschläge variieren je nach Kanton. Nidwalden, Obwalden, Appenzell-Innerrhoden und Uri haben mit über 10% die höchsten Prämienerhöhungen. Demgegenüber wird in Graubünden, Genf, Jura und Neuenburg mit 5% höheren Prämien gerechnet. Der russische Oligarch Viktor Wechselberg und zwei österreichische Investoren müssen eine Rekordbuße von 120 Millionen Franken nicht bezahlen. Laut dem Bundesstrafgericht fehlen die Beweise, dass die drei gegen das Börsengesetz verstoßen haben. Das eidgenössische Finanzdepartement hatte eine Rekordbuße verhängt, mit der Begründung, die Investoren hätten beim Handel mit Aktien von OC Oerlikon eine illegale Gruppe gebildet. Die Bevölkerungszahl in der Schweiz ist im letzten Jahr weiter angestiegen. Ende 2009 lebten fast 7,8 Millionen Menschen in der Schweiz. Dies sind 84.000 Personen mehr als im Vorjahr. Gemäß Bundesamt für Statistik ist nach wie vor die Einwanderung aus dem Ausland die wichtigste Komponente des Bevölkerungswachstums. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Einwanderung allerdings verlangsamt. Das Erbrecht in der Schweiz soll an die heutige Familien- und Gesellschaftsverhältnisse angepasst werden. Der Ständerat hat deshalb eine Motion von Felix Gutzwiller von der FDP angenommen. Diese will, dass der Pflichtteil für Eltern abgeschafft wird. Zudem sollen unverheiratete Partner gleich behandelt werden wie verheiratete oder eingetragene gleichgeschlechtliche Partner. Das heutige Recht aus dem Jahr 1912 sei zunehmend auf Kollisionskurs mit den realen Lebensumständen und dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden, sagte Gutzwiller. Das Geschäft geht nun an den Nationalrat. Die Sterbehilfeorganisation Dignitas darf in ihrer Wohnung in einer Wohnzone von Wetzikon keine Freitodbegleitung durchführen. Das hat das Bundesgericht entschieden und eine Beschwerde der Zürcher Gemeinde gutgeheißen. Die Bundesrichter korrigierten damit einen Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts. Wetzikon hatte die Umbaubewilligung verweigert, weil die Präsenz der Sterbebegleitung eine schwere Belastung für die Nachbarschaft darstelle. Diesem Argument schloss sich das Bundesgericht nun an. Der Entscheid aus Lausanne hat laut Dignitas-Gründer Ludwig Arminelli keine Auswirkungen, weil die Freitodbegleitung seit Mitte 2009 im Industriegebiet von Pfäffikon erfolge. Das Berner Inselspital muss 37 Millionen Franken sparen und Stellen streichen. Mehr als 100 Stellen der total 5.600 Stellen werden bis Mitte nächsten Jahres abgebaut. Der Abbau betrifft alle Bereiche. Wenn möglich, sollen keine Angestellten entlassen werden, schreibt das Inselspital. In Frankreich beeinträchtigen die Streiks gegen die Rentenreform der Regierung Sarkozy den Zug- und Flugverkehr. Auch mehrere TGV-Verbindungen von Paris nach Genf, Lausanne und Bern fallen aus. Betroffen sind aber auch die Zugsverbindung von der Schweiz nach Belgien und nach Spanien. An den Pariser Flughäfen sollen fast die Hälfte der Flüge ausfallen. Mit den Streiks protestieren die Gewerkschaften gegen die Erhöhung des Rentenalters von 60 auf 62 Jahre. Die Nationalversammlung hatte der Rentenreform letzte Woche zugestimmt. Der Senat wird im Oktober darüber beraten. In der philippinischen Hauptstadt Manila haben mehrere tausend Menschen gegen die Räumung ihrer Slums protestiert. Dabei legten sie eine Hauptverkehrsader der Metropole lahm und attackierten Polizei und Trucksführer, welche mit der Räumung beauftragt waren. Dutzende Menschen wurden verletzt. Die Behörden hatten angeordnet, ein Areal mit tausenden Bewohnern in selbstgebauten Hütten zu räumen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten mit kämpferischen Tönen aus der Postliberalisierungsdebatte, mit leiseren, aber taktischen Tönen zur Frage, wer bekommt welches Bundesratsdepartement. Und der neue Bundesrat ist im Tagesgespräch persönlich zu hören. Außerdem in der Sendung die starke Währung, der Dollar schwächelt, wie die Wirtschaft der USA auch. Das große Ziel, die Armut halbieren, das hat die UNO nicht erreicht, warum die Schweiz trotzdem optimistisch ist. Und die große Idee, Bioplastik, biologisch abbaubar, eine Schweizer Firma setzt die Idee um. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.301 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.31,66 Franken gehandelt, der Dollar zu 98,73 Rappen. Das Wetter heute Nachmittag scheint trotz vorüberziehenden Schleierwolken oft die Sonne. Dazu wird es 20 bis 24 Grad warm. Morgen Freitag scheint im Osten mit Föhn noch länger die Sonne, sonst ziehen immer mehr Wolken auf und aus Westen setzt im Tagesverlauf kräftiger Regen ein. Dazu gibt es starke Windböen. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad. Am Wochenende ist es im Norden wechselhaft bei kühlen 14 Grad, im Süden ist es ab Samstagmittag nur noch selten nass und es gibt längere sonnige Abschnitte bei 20 Grad. Verkehrsinfo Tieres von 12.38 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Basel-Breite Stau wegen eines Unfalls und in der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur zwischen Talwil und Horgen stockender Verkehr.
Ein wichtiges Geschäft. Der Nationalrat muss heute entscheiden, ob das letzte Monopol der Post fallen soll, das Verteilen von Briefen bis 50 Gramm. Eine solche vollständige Liberalisierung des Postmarktes ist letzten Winter vom Ständerat gutgeheißen worden, und zwar nur ganz knapp. Auch im Nationalrat ist die Öffnung heftig umstritten. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Man werde gegen das Postgesetz das Referendum ergreifen und es in einer Volksabstimmung mit aller Vehemenz bekämpfen, sofern das Parlament die totale Marktöffnung beschließe. Dies kündigt ein kämpferischer SP-Präsident Christian Löwra an.
Cette Liberalisation est inacceptable et dangereuse.
Diese Liberalisierung sei inakzeptabel und gefährlich. Denn die Beseitigung des letzten Monopolbereiches der Post, die Verteilung von Briefen unter 50 Gramm, habe nur eines zur Folge. Die Preise für Großkunden würden drastisch fallen, während die kleinen Kundinnen und Kunden bluten müssten.
Les prix pour les très grands clients, pour les très grandes entreprises baissent de manière drastique, mais d'un autre côté, les prix pour les clients individuels augmentent fortement.
Auch die CVP ist dagegen, dass private Postanbieter Briefe unter 50 Gramm verteilen dürften. Viola Amherd.
Bezüglich der Marktöffnung hat eine Mehrheit unserer Fraktion große Bedenken, ob dies wirklich im Interesse der schweizerischen Volkswirtschaft und der Bevölkerung ist.
Eine vollständige Liberalisierung sei ein Risiko, finden auch die Grünen. Anita Lachenmeier.
Die Garantie, dass die privaten Anbieter einen langen Atem haben und nicht nach kurzer Zeit einen Scherbenhaufen hinterlassen, kann niemand geben.
Die linken Parteien und die CVP wollen also die totale Marktöffnung bekämpfen. Für die Liberalisierung setzen sich die FDP-Liberalen ein. Tarzisius Kavietzel.
Sie ist im Sinne der Post, die gerne ihr Angebot wirtschaftlicher ausgestalten möchte, ohne lästigen Auflagen der Politik. Sie ist im Sinne der Kunden und Kundinnen, die lange Öffnungszeiten, günstige Preise und postalische Angebote wünschen, die überall und in guter Qualität verfügbar sind.
Und auch die SVP als größte Fraktion im Nationalrat sagt Ja zur Marktöffnung. Schon heute seien 4/5 des Postmarktes liberalisiert, gibt Simon Schenk zu bedenken.
Demzufolge kann der letzte Schritt zur Abschaffung des 50-Gramm-Monopols nicht mehr derart gravierend sein, wie er von den Gegnern der Marktöffnung dargestellt wird. Die Post ist bereit für die Marktöffnung.
Allerdings knüpft die SVP ihr Ja zu einem geänderten Postgesetz an Bedingungen und zeigt sich unzufrieden mit dem Verhalten der Schweizer Post in den letzten Monaten.
Wir fordern die Post auf, dass sie den Service public nicht strapaziert und mit einer gewissen Salamitaktik abbaut. Den jüngsten Versuchen mit der Nachmittagszustellung der Post stehen wir sehr kritisch gegenüber.
SVP und FDP gegen die Linksparteien und die CVP. In dieser verfahrenen Situation schlägt die Kommission, die das Postgesetz vorbereitet hat, einen Kompromiss vor. Die vollständige Marktöffnung soll aus dem Gesetz gestrichen werden. Der Bundesrat müsste aber innerhalb von 3 Jahren Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreiten, damit dann erneut über die Liberalisierung diskutiert werden könnte. Welche Lösung sich durchsetzt, ist offen. Der Nationalrat ist bei der Beratung des Gesetzes noch nicht bis zum heißen Punkt der Marktöffnung vorgestoßen.
Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Und dort im Bundeshaus steht nach der Wahl der beiden neuen Bundesräte am Montag die nächste große Entscheidung an. Wer übernimmt welches Departement? Bekommen die neuen Mitglieder Simonetta Sommaruga und Johann Schneider-Ammann die Departemente ihrer Vorgänger, also das UVEC und das Finanzdepartement, oder kommt es zur grossen Rochade? Und was, wenn die CVP-Bundesrätin Doris Leuthard Anspruch auf das Verkehrsdepartement anmeldet? Elisabeth Pestalozzi.
Hörte man gestern dem frisch gewählten Bundesrat Johann Schneider-Ammann zu, entstand der Eindruck, der Fall sei klar. Und Schneider-Ammann sei als neuer Vorsteher des Finanzdepartements quasi gesetzt. Denn auf die Frage eines Westschweizer Journalisten, wann er mit seiner Arbeit als Bundesrat beginne, sagte Schneider-Ammann:
«C'était ma première question ce matin à Monsieur Merz. Je voulais savoir quand il va quitter son mandat.»
Schneider-Ammann hatte also mit Finanzminister Merz bereits über eine mögliche Amtsübergabe gesprochen. Dass es zu dieser allerdings tatsächlich kommt, ist heute alles andere als klar. An die Adresse ihres neuen Bundesrats sagt FDP-Fraktionschefin Gabi Huber:
«Ja, Herr Schneider-Ammann wurde als Letzter gewählt und das ist ganz klar, er wird nehmen müssen, was übrig bleibt.»
Auch dass Simonetta Sommaruga das Departement des scheidenden Verkehrsministers übernimmt, ist mehr als offen. Dem CVP-Parteipräsident Christoph Dabele sagt auch heute wieder unmissverständlich:
«Ich will als erste Priorität, dass das UVEC in bürgerlichen Händen wiederkommt. Ich will zweitens, also wäre für mich Doris Leuthard eine sehr gute Option. Aber sie darf selber entscheiden.»
Und ihre Wünsche anbringen wird Leuthard nächsten Montag als Zweite, gleich nach der Amtsältesten Micheline Galmiret. Dass Außenministerin Galmiret vor ihrem Präsidialjahr wechseln möchte, gilt allerdings als wenig wahrscheinlich. Würde also Doris Leuthard das Verkehrsdepartement übernehmen wollen, käme es zur grossen Rochade. Dann ist SVP-Chef Toni Brunner überzeugt, werden auch andere Bundesräte Wechselgelüste anbringen, auch sein eigener, Verteidigungsminister Ueli Maurer.
«Grundsätzlich gibt es zwar im VBS noch viel zu tun, aber wenn hier alle Bundesräte ihr Departement wechseln, dann ist er gemäss Anciennität auch berechtigt, einen Departementswechsel vorzunehmen.»
Brunner würde seinem Bundesrat solche Überlegungen gar nahelegen. Der SVP-Präsident sehe Ueli Maurer im Verkehrsdepartement, im Volkswirtschaftsdepartement oder auch im Justizdepartement. Es gibt aber auch Stimmen, die sich vehement gegen eine grosse Rochade aussprechen. Für SP-Parteipräsident Christian Löwer wäre die Stabilität des Bundesrates bei einem grossen Wechsel in Gefahr. Und jetzt, wo eine Departementsreform ansteht, mache das eh keinen Sinn. Zuerst müsse man entscheiden, was künftig in welches Departement gehören solle, wohin zum Beispiel die Bildung am besten passe.
Es spricht natürlich auch dafür, wenn Sie die Zusammensetzung der Departemente neu gestalten wollen, dass Sie mindestens die Personen in den bisherigen Departementen behalten.
Für seine neue Bundesrätin Simonetta Sommaruga kann sich Christian Löfra beide freien Departemente vorstellen, das Verkehrsdepartement und das Finanzdepartement. Nichts mit all diesen Diskussionen anfangen kann FDP-Fraktionschefin Gabi Huber. Ihrer Meinung nach geht es nicht, dass sich nun Parteispitzen und Parlamentarier in die Departementsverteilung einmischen wollen.
Man kann sich nicht ständig beklagen, im Bundesrat herrsche zu wenig Kollegialität und dann handkehrum derart Druck auf die Bundesräte ausüben, welches Departement für wen jetzt das Beste oder das Geeignetste wäre.
Wie fest die neu gewählten und die bisherigen Bundesräte auf ihre Parteispitzen hören und dem vorhandenen Druck nachgeben, das wissen wir am nächsten Montag.
Das Bundesstrafgericht Bellinzona spricht also Viktor Wechselberg und zwei österreichische Investoren frei. Den Richtern fehlen die Beweise, dass die drei gegen das Börsengesetz verstoßen hätten. Die 120 Millionen Franken Buße müssen die drei also nicht bezahlen. Alexander Grass im Tessin, Sie haben den Prozess in Bellinzona verfolgt. Kommt dieser Freispruch für Sie überraschend?
Nein, der kommt für mich nicht überraschend. Schon im Prozess hat das Publikum vergeblich gewartet auf belastende Aussagen. Heute teilt die Strafkammer des Bundesstrafgerichts mit, es gebe keinen Beweis für die Behauptung des eidgenössischen Finanzdepartements, dass Viktor Wechselberg und seine Mitinvestoren eine gemäß Börsenrecht meldepflichtige Gruppe gebildet hätten. Also es kommt noch dicker, die vom EFD als Indizien aufgeführten Umstände, die seien ohne Bezug auf den Tatvorwurf, sie seien ohne weiteres erklärbar als übliche Geschäftsvorgänge. Es fehle nicht nur ein Beweis, sondern auch ein Motiv. Dieser Vorwurf des EFD, der sei nicht plausibel, also härter könnte das Urteil nicht sein.
Welches Signal geht denn nun von diesem Freispruch aus?
Ja, das Urteil hat eine Vorgeschichte. Das eidgenössische Finanzdepartement ist unter Druck gestanden, auch von der Börsenbetreiberin. Die hat gesagt, dass es über 700 Anzeigen gegeben habe, aber nur eine kleine Buße wegen dieser Meldepflicht. Diese Meldepflicht ist ja relativ neu. Die wurde geschaffen, um zu verhindern, dass Räder geheime Aktienpakete schnüren und so plötzlich über Nacht sich einer Generalversammlung präsentieren als neue Mehrheitseigentümer oder große Besitzer von großen Aktienpaketen. Da wollte jetzt das EFD, so schien es wenigstens, ein Signal setzen. Es ist ein sehr wichtiger Fall gewesen, ein Signal für die Marktteilnehmer, ein Urteil mit weitreichenden Folgen. So haben es auch die Experten bei uns im Schweizer Radio DRS kommentiert. Heute ist eben dieser Freispruch erster Klasse gekommen. Man kann nur sagen, für das Finanzdepartement vermutlich ein Desaster, aber für eine Stellungnahme ist es noch zu früh. Die müssen wir noch abwarten.
Das waren erste Informationen von Alexander Grass. In Pension gehen mit 60 Jahren wie bis jetzt, statt erst mit 62, wie das Präsident Sarkozy möchte. Um die Rentenreform zu verhindern, streiken heute in Frankreich wieder Hunderttausende. Sie finden die Reform ungerecht. Sie bedeutet nämlich auch, dass Personen mit Erwerbsunterbrüchen, zum Beispiel Mütter, die Kinder großgezogen haben, erst mit 67 Anrecht auf eine volle Rente haben. Der Streik hat auch Folgen für Reisende aus der Schweiz. Einzelne Züge fallen aus und Flüge werden gestrichen. Rudi Meder in Paris, was bekommen Sie in der Stadt zu spüren vom Streik?
Ja, persönlich habe ich das Glück, dass ich zu Fuß ins Büro gehen kann, also bin nicht auf Metro und Bus angewiesen. Aber wer mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, und das sind ja praktisch alle hier in Paris, die bekommen den Streik zu spüren. Unterschiedlich je nach Metrolinie, da fallen manchmal nur wenige Züge aus, manchmal fast alle. Auch der Zugverkehr ist stark gestört, Flugzeuge bleiben am Boden, bei der Post, bei Schulen wird gestreikt. Erste Zahlen sagen, die Beteiligung ist etwas weniger stark als am letzten grossen Streiktag, am 7. September. Also man kann sagen, nicht das ganze Leben steht still, aber man spürt den Streik deutlich.
Es streiken vor allem Staatsangestellte, die gewerkschaftlich gut organisiert sind. Wie groß ist die Solidarität sonst in der Bevölkerung? Also wie groß ist das Verständnis für die Streikenden?
Eigentlich ist das Verständnis erstaunlich groß. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute sagen, doch, die haben recht, wir müssen etwas tun. Es gibt so ein verbreitetes Gefühl, man nimmt uns soziale Errungenschaften wieder weg, so Salamitaktik, Schritt für Schritt wird gekürzt und abgebaut. Sarkozy war ja angetreten im Jahr 2007 als jener Präsident, der erreichen wollte, dass die Franzosen wieder mehr Kaufkraft haben. Das Gegenteil ist der Fall, alle haben weniger Geld im Portemonnaie. Das gibt ein allgemeines Gefühl der Unzufriedenheit und das ist ein Boden für Sympathie für die Streikenden, denn eine Sympathie, die Außenstehende immer wieder überrascht.
Wie sieht es denn mit der Regierung aus? Lässt die Regierung sich von den Streiks beeindrucken?
Nein, die Regierung ist pickelhart. Sie sagt, wir brauchen diese Reform. An den Eckpfeilern der Reform, Rentenalter 62, 67, wird nicht gerüttelt. Sie sagt, diese Streiks und Demonstrationen, das gehört einfach irgendwie zur sozialen Tradition Frankreichs. Wir müssen da durch. Sarkozy will der Präsident sein, der diese Reform durchbringt.
Nun schlagen ja einzelne Gewerkschaften einen unbefristeten Streik vor. Muss man jetzt alle paar Wochen mit einem solchen Streik rechnen?
Es ist sicher nicht der letzte Aktionstag, aber einen unbefristeten Streik halte ich für wenig wahrscheinlich. Die radikalen Gewerkschaften möchten das, die Großen sind zurückhaltend. Sie sind sich nicht ganz sicher, ob die Arbeitenden in diesen schwierigen Zeiten auch wirklich mitmachen würden. Aber ich glaube, trotz dieser Proteste am Schluss wird die Reform durchgehen. Die Nationalversammlung hat ja bereits zugestimmt. Der Senat berät das Gesetz dann ab dem 5. Oktober. Es wird am Schluss gelten in Frankreich Rentenalter 62, 67.
Aus Paris war das Rudi Mäder. Der Dollar ist schwer angeschlagen. Er ist schwach wie selten zuvor in der Wirtschaftsgeschichte. Für einen Dollar muss man nicht einmal mehr einen Franken bezahlen. Momentan sind es noch rund 98 Rappen. Tendenz weiter sinkend. Und auch zu den anderen wichtigen Währungen steht der Dollar unter Druck. Was ist los mit der weltweit wichtigsten Währung? Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Eine Währung ist ein Spiegel einer Gesellschaft. Sie reagiert auf den Gang der Wirtschaft. Ein starkes Land hat eine starke Währung. Ein aus wirtschaftlicher Sicht schwaches Land hingegen muss damit rechnen, dass sich niemand für dessen Währung interessiert. Die Anleger laufen weg. Die Wirtschaftsflaute hält die USA weiter fest im Griff. Die Immobilienkrise ist zwar längst aus den Schlagzeilen verschwunden, sie trifft die Amerikaner aber gerade jetzt mit voller Wucht. Noch nie haben die Banken so viele Häuser zwangsenteignet wie in diesen Tagen. Auch im kommenden Jahr werden rund 2 Millionen Familien ihr Heim verlieren, weil sie die Hypotheken nicht mehr bezahlen können. Und noch ein alarmierender Trend. Gemäß offiziellem Bericht sind in den USA derzeit so viele Menschen verarmt wie noch nie in den letzten 50 Jahren, seit die Armutsstatistik geführt wird. Es trifft alle, vor allem auch jene, die gerne arbeiten möchten, die aber nichts finden, die Jugendlichen zum Beispiel. Innerhalb von 2 Jahren hat sich die Jugendarbeitslosigkeit fast verdoppelt. 18% der jungen Erwachsenen finden keine Arbeit, eine für die USA außerordentlich hohe Zahl. Die Regierung und die amerikanische Notenbank versuchen die Wirtschaft künstlich zu beleben. Der Staat verschuldet sich, das Fed druckt immer mehr Dollarnoten und diese gelangen als nach wie vor wichtigste Währung in die ganze Welt. Das kann nicht gut gehen, das hat die Geschichte gezeigt. Die Notenbank hat zudem angekündigt, dass die Zinsen längerfristig tief bleiben. Deshalb ziehen die Anleger ihr Geld ab und investieren das Geld lieber in einem Land, wo es höhere Renditen gibt. Deshalb sinkt der Dollarkurs immer weiter und der historische Tiefstpunkt von knapp 96 Rappen pro Dollar rückt näher. Das Vertrauen in den einst stolzen Dollar ist also angeschlagen. Der Dollar, der 1785 in den USA eingeführt wurde, als Symbol einer neuen, unabhängigen und starken Nation, dieser Dollar hat an Glanz verloren. Der Spiegel zeigt das hässliche Bild einer langen und schmerzhaften Wirtschaftskrise.
Manuel Rentsch. Bis zum Jahr 2015 die Armut halbieren, die Erde dazu sicherer und umweltfreundlicher machen. Diese Ziele sind hochgesteckt und schwierig zu erreichen, denn die Zeit drängt. Das ist ein Fazit nach dem UNO-Millenniumsgipfel in New York, der gestern Abend zu Ende gegangen ist. Aber, und das ist das andere, die Gipfelteilnehmer wollen vom Ziel nicht abrücken und dranbleiben. Aus Schweizer Sicht bleibt nach dem Gipfel darum auch Positives zurück. Aus New York, Fredrik Steiger.
Kein eigentlich griffiger Aktionsplan, aber doch viele neue wichtige Erkenntnisse. So lautet die Bilanz des UNO-Millenniums-Gipfels aus Schweizer Sicht. Und vor allem, der Gipfel machte die Armutsbekämpfung und Unterentwicklung wieder zum ganz zentralen Thema. Martin Dahinten, Chef der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit, DEZA.
Der Eindruck ist positiv. Es ist gelungen, die Themen der weltweiten Armut und die Probleme der Entwicklungsländer auf die politische Agenda zu bringen.
Besonders wichtig erscheint ihm, dass man endlich über die Entwicklungshilfe im engeren Sinn hinausdenkt.
Es geht also nicht einfach darum, dass man die Lieferung der Hilfe optimal organisiert, sondern es geht darum, dass man Voraussetzungen schafft, dass die einzelnen Länder gut aus ihrer Armut und aus ihren Problemen herauskommen können.
Dazu gehören so dahinten auch verstärkte Anstrengungen der politisch Verantwortlichen in den armen Ländern selber.
Ich war erstaunt über die Gespräche hinter geschlossenen Türen, wie offen die Länder miteinander darüber gesprochen haben. Es ist also nicht so, dass man gewisse Bereiche tabuisiert hat, und das ist ein Fortschritt verglichen mit früher.
Denn bislang wagte kaum jemand offen zu sagen, ein grosser Teil der Hilfsgelder versickere wegen miserabler Verwaltungsstrukturen, politischer Unfähigkeit oder grassierender Korruption. Der DEZA-Chef sieht daher den Gipfel als Schritt nach vorn.
Man ist weiter, man hat in vielem eben gesehen, in welche Richtung, dass wir weitergehen müssen.
Dazu gehört auch die Einsicht, dass die Drittweltstaaten künftig nicht mehr Almosenempfänger sein dürfen, sondern stärker an der Weltwirtschaft und an den internationalen Finanzflüssen teilhaben sollen. Das heißt, es muss unter anderem verhindert werden, dass gigantische Summen von Potentaten oder Steuerflüchtlingen aus armen Ländern abfließen. Die Schweiz könnte hier einen Beitrag leisten, indem sie nicht nur für Gelder aus EU-Ländern und den USA eine Zinsbesteuerung vornimmt, sondern auch Drittweltstaaten in den Genuss einer solchen kommen ließe. Laut DEZA-Chef dahinten gab es in New York allerdings keine entsprechenden Forderungen an die Schweiz. Doch für Markus Brun vom Fastenopfer, der die Dachorganisation der Schweizer Hilfswerke Allianz Süd auf dem Millenniumsgipfel vertrat, ist klar.
Es ist aber so, dass ganz bestimmt, das hat die Debatte auch gezeigt, der Druck auf die Schweiz zunehmen wird. Gerade die Frage der Steuern war eine häufig debattierte Fragestellung.
Auch Brun zieht insgesamt eine recht positive Bilanz.
Ich fand es sehr begrüßenswert, dass sich die gesamte Staatengemeinschaft, die UNO, die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft der Frage stellen musste, wo sind wir auf dem Weg zur Erreichung dieser Millenniumsziele?
Und dass über die Medien das Thema nach längerer Pause nun wieder diskutiert wird. Begrüßenswert sei außerdem, dass die Probleme, die Versäumnisse, die Rückstände auf die Millenniumsziele nüchtern und klar aufgezeigt worden seien.
Das führt zu einer gewissen größeren Ehrlichkeit. Es haben doch viele auch der OECD-Staaten eingeräumt, dass sie ihre Versprechen nicht gehalten haben.
Und Vertreter der Drittweltländer hätten ihrerseits Mängel eingestanden. Der Millenniumsgipfel zeigte schonungslos, die gesetzten Ziele sind längst nicht erreicht. Man wählte aber nicht den bequemen Weg, die Latte einfach tiefer zu legen, sondern will sich einen Ruck geben, doch noch zu reüssieren. Dafür gibt es in den Beschlüssen viele gute Ansätze. Bloß einig ist man sich über viele Vorschläge noch keineswegs.
Friedrich Steiger. Plastik ist praktisch und Plastik ist überall. Ein Leben ohne Plastik ist fast nicht denkbar. Aber Plastik schadet der Umwelt und wir wissen, Jute statt Plastik wäre eigentlich wirklich sinnvoll. In Basel an der ILMAC, der großen Industriemesse für die Pharmachemie- und Biotech-Branche, diskutierten diese Woche Fachleute unter anderem über die Zukunft von Plastik und Kunststoffen. Einige sehen die Zukunft ganz klar in den biologisch abbaubaren Kunststoffen. Patrick Tschudin berichtet.
Wendelin Stark ist Chemiker und Materialwissenschaftler an der ETH Zürich. Das Spezialgebiet des 34 Jahre jungen Professors ist die Nanotechnologie. Wendelin Stark dozierte an der ILMAC vor rund 500 Maturandinnen und Maturanden über die faszinierenden Möglichkeiten seines Faches. Tosenden Applaus erntete er während der Schlussdiskussion für seine provokante Forderung, Nanopartikel und auch Kunststoffe müssten künftig biologisch abbaubar sein.
Es ist nicht nur ein provokatives Statement, es ist die einzige Möglichkeit. Wenn wir gucken, was passiert ist früher, mit nicht abbaubarem Material in unserer Gesellschaft, dann sehen wir, dass das eine Verantwortung ist, die wir nicht übernehmen können.
Darum fordert Wendelin Stark auch von Plastik.
Plastik sollte auch irgendwann wieder verschwinden, weil ein Teil des Zeugs ist einfach irgendwann mal in den Flüssen, in den Seen, im Wald draußen. Und da muss der Plastik abbaubar sein. Und das ist eine langfristige Entwicklung, der wir nicht aus dem Weg gehen können, wenn wir nicht überall Plastiktüten rumliegen haben wollen.
Die ILMAC in Basel ist eine Chemie- und Pharmamesse mit Hunderten von Ausstellern. Gefäße, Verpackungen, Leitungen, Plastik ist in dieser Industrie allgegenwärtig. Bioplastik aber findet man im ILMAC-Messekatalog nicht. Trotzdem frage ich an verschiedenen Ständen nach Bioplastik, als ich durch die Messehalle schlendere. Kopfschütteln allenthalben. Bis ich schließlich am großen Stand eines Herstellers aus Ostermundigen lande und bei dessen Geschäftsführer Patrick Semadeni. Semadeni zeigt auf einen kleinen Tisch am Rande seiner Ausstellungsfläche.
Die meisten Artikel, die Sie sehen, die sind ligninbasiert. Das ist ein Abfallprodukt, das in der Papierindustrie anfällt. Und so kann man sich einen Abfallstrom zu Nutzen machen, um dann eben einen Werkstoff herzustellen. Und das ist sicher eine ganz gute Sache.
Trinkbecher, Schachteln, Lagerbehälter, Salatschüsseln in Weiß- und Brauntönen und durchsichtige Beutel liegen vor mir ausgebreitet. Man sieht es ihnen kaum an, aber sie alle sind ganz oder teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und sie sind biologisch abbaubar. Noch ist Bioplastik ein Nischenprodukt, aber
wir wollen im Sinne einer Pionierarbeit mit dabei sein und auch diesen Markt mitgestalten.
Patrick Semadeni aus der Industrie und Wenderin Stark aus der Forschung. Die zwei sind Teil einer kleinen Avantgarde. Denn noch liegt weltweit der Anteil von Biokunststoff an der Weltplastikproduktion weit unter 1%.
Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.